Ja, ein Grundinteresse an der Arktis besteht schon seit vielen Jahren. Ich habe auch vor diesem Projekt schon in der Arktis gearbeitet, beispielsweise in Sibirien. Es ist auch ein persönliches Interesse an dieser Region. Es war stets Ziel von mir, ein Projekt zu realisieren, was sich mit der Arktis als Gesamtes auseinandersetzt. Und auch hier wieder dieser Aktualitätsbezug. Also was passiert aktuell rund um den Nordpol? Jetzt wollte ich kein Projekt machen, das sich mit dem Klimawandel oder besser mit der Klimaerhitzung als solche auseinandersetzt. Das könnte meines Erachtens durchaus auch eben kontraproduktiv oder hätte sich kontraproduktiv auf das Projekt auswirken können, weil die Leute doch fast schon abstumpfen mit der Zeit, weil das Thema, und so wichtig es auch ist, das Thema permanent auch ja, vorgeführt bekommen, informiert werden darüber und sich dadurch vielleicht schon wieder abwenden. Das wäre also natürlich der falsche Weg. Ich habe versucht, eben diese Klimaerhitzung nicht in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich habe ich feststellen müssen, dass diese Klimaerhitzung der Motor ist für alle gegenwärtigen Entwicklungen rund um den Nordpol. Das heißt, je weiter die Polkappen schmelzen, je weiter das Eis zurückgeht, desto mehr neue Rohstoffquellen beispielsweise werden zugänglich. Oder eben, und das ist auch der Bezug zu einem Titel, neue Handelsrouten entstehen. Allen voran diese transpolare Route, also die direkte Nordpolroute, die ist einiges kürzer wie die aktuell vor allem genutzte Suezkanalroute. Ob sich das dann in den nächsten 50 bis 100 Jahren wirklich so auswirken wird, dass dann der größte Teil des Warenverkehrs direkt über den Nordpol geht, das sei jetzt mal dahingestellt. Was die Wissenschaft jetzt oftmals schon wirklich bewiesen hat, ist, dass bis spätestens 2050 diese direkte Nordpolroute ganzjährig ohne Eisbrecher befahrbar sein wird. Das heißt eben auch günstiger und vor allem zeitsparender. Jetzt ruft es nicht nur die direkten arktischen Anrainerstaaten an den Radar, sondern eben auch Nicht-Anrainerstaaten, Beobachterstaaten, wie man sagt dazu, wie zum Beispiel China.
Was hat es denn mit dem Begriff die polare Seidenstraße auf sich?
China war jene Nation, die 2018 erstmals diese Begrifflichkeit der polaren Seidenstraße in ihrem Chinese Arctic White Paper erwähnt hat. Und das beschreibt im Grunde die chinesische Arktispolitik der nächsten Jahrzehnte. China will da natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben, will mitmischen. Er kauft sich im Grunde auch den Zugang zur Arktis über Investments in Infrastrukturprojekte, beispielsweise in Russland, oder auch im Erwerben von Förderlizenzen, Stichwort seltene Erden. Das ist also diese grundsätzliche Herangehensweise seitens China. Nur entsteht auch zwischen den direkten Anrainerstaaten immer mehr eine geopolitische Grundspannung. Das Ganze führt dann zu einer massiven militärischen Aufrüstung rund um den Nordpol. Gerade im Buch jetzt auch starten wir mit vier verschiedenen Karten, die diese vier Hauptthemen des ganzen Projekts reduziert auf den Punkt bringen. Also diese militärischen Stationen, die aktuell um den Nordpol existieren, diese neuen Handelsrouten, eben auch die aktuell genutzten Rohstoffquellen und jene, die in Zukunft, in naher Zukunft zugänglich werden, allen voran nach wie vor Öl und Gas, aber eben auch seltene Erden. Und hinzu kommt noch ein relativ großes Gebiet rund um den Nordpol, wo die territorialen Grenzen nicht geklärt sind, wo verschiedene Nationen Ansprüche darauf erheben und auch das führt vermehrt zu geopolitischen Spannungen.
Das war für mich auch sehr erstaunlich, was man da für Strukturen und für Gebäude sieht. Also man würde gar nicht annehmen, dass solche riesigen Anlagen dort existieren. Und das macht die Besonderheit aus deiner Bilder, dass du diese zeigst?
Es ist jetzt im Vergleich natürlich zu einem mitteleuropäischen urbanen Gebiet relativ wenig Architektur oder existiert wenig Architektur in diesen breiten Graden. Das macht die Recherche und dann in Folge der Organisation anspruchsvoll, aber es existieren Spuren und es existieren Riesendimensionen. Das würde man auch nicht meinen. Jetzt ist für mich wichtig, dass einerseits diese Strukturen den jeweiligen Inhalt tragen, aber natürlich auch formal ästhetisch spannend sind. Also das Bild muss auch formal ästhetisch funktionieren. Die ästhetische Oberfläche ist für mich genauso wichtig wie der Inhalt im Hintergrund. Letzten Endes entscheiden dann immer die erteilten Genehmigungen. Also das ist auch ein wesentliches Kriterium, was dann in der finalen Selektion überbleibt. Hinzu kommt noch die Zensur, das darf man auch nicht vergessen. Ich muss sämtliches Material, gerade wenn man mit Militärs zusammenarbeitet, vorlegen, sonst kann ich es nicht publizieren. Mittlerweile weiß ich ganz gut, wo die Zensur zuschlägt. Ein Riesenvorteil ist hier auch wieder eben das Weglassen, das Ausblenden von Menschen. Das macht es dann leichter. Aber das sind die Herausforderungen, wenn man sich mit solchen sensiblen Themen auch auseinandersetzt und solchen Breitengraden. Diese Architekturen zu zeigen, immer im Kontext der Landschaft, war mir wahnsinnig wichtig. Also auch diese Dimension, diese Exponiertheit zu zeigen und diese Surrealität, die dadurch entsteht, also dieses Befremdliche, wie weit auch der Mensch dann doch vordringt in die Wildnis. Mein persönlicher Zugang ist, dass ich ein Bild pro Motiv mache. Das schärft mein Bewusstsein, schärft meine Wahrnehmung, auch die Konzentration in Kombination mit der analogen Fachkameratechnik, Großformat. Also das ist ein sehr statisches, langsames Arbeiten, auch das beeinflusst die Bildsprache. Mhm. Immer mit dem Bewusstsein, wenn ein Fehler passiert, ist das Motiv verloren. Und dazu habe ich natürlich nur begrenzt Material dabei. Das heißt, die Bildauswahl findet wirklich vor Ort statt. Normalerweise ist es so, dass ich, je nachdem wie groß oder großzügig das Zeitfenster ist, da bin ich ja auch immer von den Genehmigungen abhängig, dass ich den Raum als solchen begehe, dass ich entscheide vor Ort, welche Details wesentlich sind, um ein überzeugendes Porträt dieses Raums zu schaffen, diese Entscheidung dann trifft und dann erst die Fotografien umsetze.
Wenn jetzt die Aufnahmen selber keine Menschen zeigen, du hattest ja doch Kontakt dort mit Einwohnern, mit den Leuten, die dort arbeiten. Was hast du da mitgenommen an Erfahrungen?
Was mir schon wichtig, wie das die Leute vor Ort auch aufnehmen, was da, wie sich das auswirkt. Und man, das waren ja teilweise wirklich exponierte Siedlungen am arktischen Ozean, weit über den Polarkreis, Siedlungen, wo nur Inuit, also wirklich zu 95% nach wie vor Jäger leben. Und da gibt es unterschiedliche Aussagen, zum Beispiel der steigende Meeresspiegel oder noch ausschlaggebender die zunehmenden Winde, die die Küstenerosion vorantreiben. Das führt dazu, dass nicht nur eine Siedlung, sondern verschiedene Siedlungen zunehmend verschwinden, also das Meer frisst sukzessive die Landmasse auf. Oder durch das, dass es wärmer wird, gibt es mehr Niederschlag, weil es schneit ja relativ wenig, eigentlich wenn es sehr kalt ist. Und durch diese zunehmende Feuchtigkeit gibt es viel mehr Niederschlag, also viel mehr Schnee wie in den Jahren vorher. Und es gibt auch diese extremen Dürrephasen jetzt auch in diesem Breitengraden. Wir haben es heuer wieder mitbekommen in Nordkanada oder auch in Sibirien, die riesigen Waldbrände. Das sind alles Vorkommnisse in einer Intensität und einer Dimension, die hat es so in der Form vorher nicht gegeben. Diese Erzählungen direkt vor Ort machen die Projekte für mich dann auch authentisch und direkt persönlich erfahrbar.
Welchen Aspekt deiner Arbeit, du hast ja verschiedene Aspekte, du zeigst die Veränderungen, du zeigst diese wirtschaftspolitischen Hintergründe, diese machtpolitischen Hintergründe auch, aber welchen Aspekt wünschst du dir, dass er heute wahrgenommen wird hier auf dieser Veranstaltung?
Grundsätzlich ist es mir wichtig, auf inhaltlicher und visueller Basis den Außenstehenden einen Zugang zu schaffen zu dieser Region, auch aufzuzeigen, was aktuell an Entwicklungen rund um den Nordpol konkret passiert. Mehr als diese vage Vorstellung von verhungerten Eisbären oder eben das Eis zieht sich zurück und schmilzt, was katastrophal genug ist, aber es ist viel komplexer als das. Es wird oft nur allzu gern auf das reduziert. Es ist weitaus komplexer, das heißt auch vor allem diese geopolitischen Zusammenhänge aufzuzeigen. Und idealerweise entstehen auf Basis dieses Bildmaterials Plattformen oder eine Plattform, auf der dann im besten Fall auch dieser Diskurs stattfinden kann. Wo das hingeht, wie es weitergehen soll, was man unter Umständen auch dagegen unternehmen kann, was man auch machen kann, um den Optimismus nicht komplett zu verlieren. Das ist eine Frage, die mir recht oft auch gestellt wird, wie positiv oder negativ sehe ich diese Entwicklungen. Ich bin grundsätzlich immer positiv gestimmt. Nur wird es zunehmend schwieriger, weil ich viel zu wenige Maßnahmen oder zu schwache Maßnahmen feststellen kann, als dass das Ganze zumindest verlangsamt wird. Im Gegenteil, es wird noch beschleunigt. Und das ist wirklich destruktiv.
Hat das auch die Wahrnehmung deiner eigenen Heimat? Du kommst ja aus Tirol. Hat das die verändert?
Im Grunde, so ein kritischer Grundblick auf die Dinge ist tatsächlich auch schon in meinem Heimatland sehr früh entstanden. Um die Verlinkung vielleicht herzustellen zur Arktis, auch im alpinen Hochgebirge sind diese Entwicklungen ganz stark spürbar. Und auch hier ist zu sehen, dass das nach wie vor weiter investiert wird und nach wie vor das Hochgebirge mehr und mehr genutzt wird, vor allem skitouristisch genutzt wird und viel zu wenig Gegenbewegungen wahrzunehmen sind. Auch wenn mir völlig bewusst ist, dass gerade Tirol jetzt, das sogenannte Herz der Alpen, durch diesen Tourismus wahnsinnig reich geworden ist. Die Frage ist stets, wo liegen die Grenzen? Also wo beraubt sich eine Gesellschaft ihre eigenen Grundlagen? Und nicht, es muss alles irgendwie abgeschafft werden, aber man muss die Grenzen einfach erkennen. Und es wird permanent über die Limits drüber gegangen. Und auch das Hochgebirge ist wahnsinnig sensibel.